und selbst mit ockerfarbenem Kattun begnügten. Die wendische Predigt entzieht sich unserer Kontrolle, das Schluchzen aber, das laut wird, ist wenigstens ein Beweis für die gute Praxis des Geistlichen. Er steht zudem in der Liebe seiner Gemeinde, und wo diese Liebe waltet, ist auch unschwer das Wort gefunden, das eine Mutter, die den Sohn, oder eine Witwe, die den Mann begrub, zu den ehrlichsten Tränen hinreißt. Und nun schweigt die Predigt, und eine kurze Pause tritt ein, während welcher der Geistliche langsam und sorglich in seinen Papieren blättert. Endlich hat er beisammen, was er braucht, und beginnt nun die Aufgebote, die Geburts- und Todesanzeigen zu lesen, alles in deutscher Sprache, bemerkenswert genug. Die Predigt, die mehr dem Ideale dient, durfte noch wendisch sein. Aber so wie es sich um ausschließlich praktische Dinge zu handeln beginnt, so wie festgestellt werden soll, was im Spreewalde lebt und stirbt, wer darin heiratet und getauft wird, so geht es mit dem Wendischen nicht länger. Der Staat, der bloß mit deutschem Ohre hört und nicht Zeit hat, in aller Eile auch noch Wendisch zu lernen, tritt mit der nüchternsten Geschäftsmiene dazwischen und verlangt deutsche Aufgebote und deutsche Taufscheine. Wer wollte ihm das Recht dazu bestreiten? Und nun ist der Gottesdienst aus, und steif und stattlich gehen die Männer und Frauen an uns vorüber. Ihre Köpfe sind charaktervoll, aber nicht hübsch, ihre Haltung voll Würde. Wir warteten die Letzten ab und kehrten dann erst in unseren Gasthof zurück, wo wir uns eine halbe Stunde später durch Kantor Klingestein, eine Spreewaldsautorität, an die wir von Berlin her empfohlen waren, begrüßt sahen. Er übernahm unsere Führung, und nach kurzem Gange durch Stadt und Park erreichten wir den Hauptspreearm, auf dem die für uns bestimmte Gondel bereits im Schatten eines Buchenganges lag. Drei Bänke mit Polster und Rücklehne versprachen möglichste Bequemlichkeit, während ein Flaschenkorb von bemerkenswertem Umfang, aus dem so oft der Wind das Decktuch ein wenig zur Seite wehte, verschiedene rot- und gelb gesiegelte Flaschen hervorlugten, auch noch für mehr als bloße Bequemlichkeit sorgen zu wollen schien. Am Stern des Bootes, das lange Ruder in der Hand, stand Christian Birkig, ein 50er mit hohen Backenknochen und eingedrückten Schläfen, dem für gewöhnlich die nächtliche Sicherheit Lübbenaus, heute aber der Ruder- und Steuermannsdienst in unserem Spreeboot oblag. Wir stiegen ein und die Fahrt begann. Gleich die erste halbe Meile ist ein landschaftliches Kabinettstück und wird insoweit durch nichts Folgendes übertroffen, als es die Besonderheit des Spreewaldes, seinen Netz- und Inselcharakter am deutlichsten zeigt. Dieser Netz- und Inselcharakter ist freilich überall vorhanden, aber er verbirgt sich vielfach. Und nur derjenige, der in einem Luftballon über das viel durchschnittene Terrain hinwegflöge, würde die zu Maschen geschlungenen Flussfäden aller Orten in ähnlicher Deutlichkeit wie zwischen Lübbenau und Lehde zu seinen Füßen sehen. Der Boden dieses Inselgewirrs ist fast überall eine Gartenerde. Der reiche Viehstand der Dörfer schuf hier von alters her einen Düngeruntergrund, auf dem dann die Mischungen und Verdünnungen vorgenommen werden konnten, wie sie dieses oder jenes Produkt des Spreewaldes erforderte. Die Wassergewächse, die von beiden Seiten her uns stromaufwärts begleiten, bleiben dieselben. Butomus und Sagittaria lösen sich untereinander ab. Butomurzeen sind Schwimmpflanzen, Sagittaria das Pfeilkraut. Und nur hier und da gesellt sich, unter dem überhängenden Rande geborgen, eine wuchernde Vergissmeinnicht-Einfassung hinzu. Es ist Sonntag, die Arbeit ruht, und die große Fahrstraße zeigt sich verhältnismäßig leer. Nur selten treibt ein mit frischem Heu beladener Kahn an uns vorüber, und Bursche handhaben das Ruder mit großem Geschick. Sie sitzen weder auf der Ruderbank, noch schlagen sie taktmäßig das Wasser, vielmehr stehen sie grad aufrecht am Hinterteile des Boots, das sie nach Art der Gondoliere vorwärts bewegen. Dies Aufrechtstehen und mit ihm zugleich ein beständiges Anspannen all ihrer Kräfte hat dem ganzen Volksstamm eine Haltung und Straffheit gegeben, die man bei der Mehrzahl unserer sonstigen Dorfbewohner vermisst, und zwar in den armen Gegenden am meisten. Der Knecht, der vornüber im Sattel hängt oder auf dem Strohsack seines Wagens sitzend mit einem schläfrigen »Höll« das Gespann antreibt, kommt kaum je dazu, seine Brust und Schulter